take it up with the Lord.
Nun macht es mit eurem Herrn aus. Und wenn ihr meint, ihr seid stark genug, ohne ein Frontalapp herumzulaufen, nur zu. Ich empfehle das nicht. Und die Leute sagen, ach, die Musik beeinflusst mich nicht. Ja, natürlich beeinflusst sie dich. Und ob du das merkst oder nicht, Musik verändert uns. Zeig mir, Vater, ob der Teufel irgendwo einen Fuß in der Tür hat in meinem Leben, dass mein Charakter verändert wird, sodass ich dich hasse.
Guten Morgen, herzlich willkommen zum zweiten Vortrag eines zehnteiligen Seminars. Wie viele von euch haben vor, das ganze Seminar hier mitzuerleben? Gott sei Dank. Ladet bitte auch eure Freunde ein und für diejenigen, die von außerhalb zuschauen, wir hatten gestern Abend etwa 240 Anschlüsse über Livestream. Und deswegen herzlichen Dank an diese Gemeinde, die ihre Herzen und Türen für uns geöffnet hat. Es gab auch ein bisschen technische Probleme mit dem Streaming. Wenn ihr daran denkt in euren Gebeten, dann danken wir euch. Der Vortrag jetzt lautet Opus, nur nicht den Verstand verlieren. Nun, Opus ist ein Begriff aus der Musikwelt und wir haben ja auch ein Musikseminar. Das Wort Opus bedeutet so viel wie ein großes Kunstwerk. Ein Meisterstück. Und Freunde, in diesem Vortrag geht es besonders um den Verstand. Und als Gott den menschlichen Verstand geschaffen hat, da war es, glaube ich, ein Meisterwerk, ein Opus. Ein fantastisches Werk, das in diesem kleinen Schädel enthalten ist, den jeder besitzt. Um jeden von uns tobt ein kosmischer Kampf. Zwei Seiten kämpfen um deine Seele und deinen Willen. Auf der einen Seite Gott und auf der anderen Satan. Und beide wollen uns beeinflussen. Der Teufel wendet auch Gewalt an, aber niemals Gott. Gott wirbt nur um uns, er zieht uns zu sich. Im Vergleich kann man sagen, Gott möchte unsere freiwillige Anbetung, Satan möchte unsere freiwillige oder unbewusste Anbetung. Wisst ihr, Gott möchte gerne unsere Entscheidung, dass wir sagen, ich will Gott dienen. Den Teufel dagegen müssen wir nicht willentlich anbeten. Wir können auch einfach ein weltliches Leben führen und ihm dadurch auch dienen. Natürlich gibt es auch bewusste Teufelsanbeter, aber letztlich ist ihm das egal. Gott wünscht unser klares, bewusstes Denken. Können wir dazu Amen sagen? Der Teufel dagegen will unser Denken blenden oder ausschalten. Also Gott wirbt um uns durch wunderbare Dinge in unserem Leben, durch Menschen, durch Umstände. Und der Teufel versucht uns mit jedem nur denkbaren Mittel abzulenken. Und das ist das Problem der Reizüberflutung. Und wenn der Teufel es schafft, uns vom Wesentlichen abzulenken als Christen, dann haben wir ein Problem. Gott möchte, dass wir intelligent entscheiden, aufgrund seiner Liebesbeweise. Er will also nicht einfach nur Roboter, die immer tun, was er sagt. Er möchte, dass jeder von uns eine bewusste Entscheidung trifft. Ich will Gott dienen. Ich will ihm folgen. Er will uns nicht austricksen, sondern dass wir uns entscheiden. Und er will, dass wir unseren Verstand benutzen. Satan möchte, dass wir aus dem Bauch entscheiden, aufgrund von irgendwelchen Glücksgefühlen. Das heißt, es geht nicht darum, was uns gut tut oder das Beste wäre, sondern einfach nur, was sich gut anfühlt. Der Teufel sorgt für eine Menge Dinge, die uns gute Gefühle geben, aber letztlich bleiben wir leer. Versteht ihr, was ich meine? Gott will, dass wir wissen, wer er ist und wofür er steht. Deswegen gibt er uns sein Wort, deswegen gibt er uns inspirierte Schriften, die wir studieren können und herausfinden, wie ist Gott eigentlich? Wer ist dieser Gott? Gott sagt also, hier bin ich, du kannst mich kennenlernen und wenn es dir gefällt, können wir eine Beziehung aufbauen. Wenn du meinst, ich habe etwas, was du brauchst, und natürlich brauchen wir alle etwas, dann komm und wir wollen miteinander rechnen. Und darüber wollen wir an diesem Wochenende zusammen nachdenken. Wir werden die Schrift betrachten, Wissenschaft, inspirierte Schriften, und wir werden auch hören, was die Musikbranche selbst über sich zu sagen hat. Satan will verbergen, wer er ist und wofür er steht. Warum? Naja, wenn der Teufel kommen würde und sagen, ich bin der Teufel und ich möchte deine Seele stehlen. Wie viele würden darauf antworten, okay, ich bin dabei. Also vielleicht sagt wirklich jemand, gut, ich bin dabei. Das kann schon sein. Aber Freunde, in Wirklichkeit kommt der Teufel doch in allen möglichen Tarnungen und Masken. Er versucht uns mit List zu fangen. Der Kampf tobt in unserem Kopf. Denn das ist der Ort, wo wir entscheiden, wo wir wählen. Erinnern wir uns, da sind zwei Seiten, die um uns werben. Und jeder muss sich entscheiden. In unserem Inneren tobt ein realer Krieg. Da ist der fleischliche Mensch, und ich nenne das hier gerne den fleischlichen Hund. Und er kämpft gegen den geistlichen Menschen oder geistlichen Hund. Nun, warum ein Hund? Weil wir wissen, wie Hunde kämpfen. Hat jemand das schon mal beobachtet hier? Da kann man schon nervös werden. Da kann man Angst bekommen. Und wenn uns klar wäre, dass ein genauso realer Kampf tobt zwischen Satan und Gott um uns, dann könnten wir vielleicht auch etwas nervös werden, so als würden wir Hunde kämpfen sehen. Und ich hoffe sogar, dass gegen Ende des Seminars ihr vielleicht etwas nervös geworden seid und merkt, Mensch, tatsächlich, hier wird um meine Seele gekämpft. Aber der Punkt ist, der Hund, der gefüttert wird, der wird gewinnen. Mit anderen Worten, geistlich gesprochen, wenn wir den fleischlichen Menschen füttern, also alles, was den natürlichen Menschen anreizt, irgendwelche schlechten Filme oder ungeeignete Musik oder Alkohol oder was auch immer den fleischlichen Menschen anregt, wenn wir den fleischlichen Menschen füttern, also da geht es nicht nur um Geld, Gier und Habsucht, wenn wir also den fleischlichen Hund füttern, dann wird der Geistliche schwach werden. Ist das logisch? Aber Gott sei Dank, natürlich trifft auch das Gegenteil zu. Wenn wir den geistlichen Menschen füttern oder den geistlichen Hund mit wunderschönen Dingen, mit göttlichen Dingen, mit dem Geist der Weissagung, mit Gemeinschaft unter Gläubigen, indem wir gute Musik anhören, Filme sehen, die unserer Seele etwas geben, dann füttern wir den geistlichen Hund und der geistliche Hund wird den Kampf gewinnen. Also es gibt einen geistlichen Menschen und einen fleischlichen Menschen. Und dazu möchte ich ein Zitat lesen. Paulus bezieht sich auf diesen Kampf in Römer 7, Vers 18 und 19. Und er sagt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, was wohnt? Nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, also ich möchte Gott gefallen, das ist mein Herzenswunsch, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Kommt das irgendjemand bekannt vor? Mir ja, ich kenne das sehr gut. Aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Das heißt, ich weiß, was ich tun sollte, ich weiß, was gut ist, ich möchte überwinden als Christ, aber ich tue es nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Paulus sagt, in uns ist ein Kampf, da gibt es Geistliches und Fleischliches. Einen fleischlichen Hund, einen geistlichen Hund. Ein fleischlicher Mensch, ein geistlicher Mensch. Wisst ihr, im Garten Eden ist etwas sehr Wesentliches geschehen. Da ist etwas geschehen in Eden, das vielen Christen nicht klar ist. Ja, Adam und Eva haben gesündigt. Eva wurde betrogen und Adam hat sich entschieden. Aber da ging es um mehr als Sünde und Ungehorsam gegen Gott. Sondern Adam und Eva waren sozusagen geschaffen worden als Gefäße für Gott. Und deswegen hatten sie eine gottähnliche Natur. Christus wohnte in ihnen. Macht das Sinn? Sie hatten ein göttliches Wesen. Und als wir Menschen uns entschieden für die Sünde, und das haben unsere Ur-Ur-Urgroßeltern für uns getan, da haben sie diese göttliche Natur verwirkt. Und übrig blieb der fleischliche Mensch. Und alles, was Gott jetzt versucht, ist, dass wir uns neu öffnen, damit wir gefüllt werden von Christus und er sein Leben in uns führen kann und wir so wieder Anteil am göttlichen Wesen bekommen. Was passiert also, wenn wir Dinge hören und anschauen, die den fleischlichen Menschen stärken? Kann uns das irgendwie helfen, offen zu sein für göttliche Einflüsse? Nein. Das ist der Krieg und er ist sehr real. 2. Korinther 3,18 heißt es, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, also seinem Einfluss, geschieht. Also was heißt das? Wir sind jetzt an einem wichtigen Punkt. Wenn wir Zeit mit Gott verbringen und seine Einflüsse in uns aufnehmen, dann beeinflusst das unseren Charakter zurück zum Bild Gottes, richtig? Absolut. Nun, ich möchte das Ganze nochmal lesen und diesmal eine etwas veränderte Version. Ja, also ich habe dann dem Text was verändert, bitte werft mich nicht hinaus. Ich sage euch warum. Manchmal lese ich einen Vers und stelle fest, da gibt es eine doppelte Anwendung. Indem ich Gott betrachte, seinen Charakter betrachte, werde ich verwandelt in sein Bild, dann muss ja das Gegenteil genauso wahr sein. Dass wenn ich die Welt und Satan betrachte, ich wie er werde. Also ich habe diesen Vers einfach ins Gegenteil umgekehrt. Lesen wir es nochmal. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Sündigkeit der Welt an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Missgestalt zu Missgestalt, wie es vom Geist oder Einfluss Satans geschieht. Derselbe Vers, nur umgekehrt. Also wenn wir Gott betrachten, werden wir im Wesen wie er. Betrachten wir die Welt und Satan, werden wir im Wesen wie die Welt und Satan. Wie können beide Seiten Einfluss auf uns nehmen? Das ist jetzt die Frage. Wie erreichen beide Seiten unseren Verstand, sowohl Gott als auch der Teufel? Naja, über die fünf Sinne. Also was wir sehen, berühren, schmecken, riechen und hören. Diese Tore der Seele müssen wir sorgfältig bewachen. So lesen wir im inspirierten Wort. Diese fünf Sinne sind also mehr als nur die Welt damit zu erfahren. Sie sind so etwas wie Autobahnen in das Innerste der Seele. Lesen wir ein wichtiges Zitat aus Adventist Home, Seite 403. Wer nicht Satans Anschlägen zum Opfer fallen will, muss die Tore der Seele gut bewachen. Er muss darauf achten, nichts zu lesen, sehen oder hören, das unreine Gedanken auslöst. Die Gedanken dürfen nicht einfach bei jedem Thema verweilen, das der Seelenfeind uns eingibt. Denken wir da kurz drüber nach. Sagen wir mal, wir hören einfach ungefiltert jede mögliche Art von Musik. Und das ist, warum Musik so mächtig ist. Sagen wir mal, man schaut sich irgendwas im Fernsehen an, einen Dokumentarfilm. Wisst ihr, wenn wir uns einen Film anschauen, eine Dokumentation, etwas im Fernsehen, dann müssen wir irgendwie aktiv daran teilnehmen. Zumindest müssen wir hinschauen. Bei Musik, da kann das überall und jederzeit sein, ob man gerade Übungen macht oder Auto fährt oder sonst was. Ist ganz egal, die Musik kann überall dabei sein. Und wenn wir uns etwas anhören, was den falschen Charakter hat, was haben wir gerade gelesen? Die Gedanken dürfen nicht einfach bei jedem Thema verweilen, das der Seelenfeind uns eingibt. Also wenn wir uns das Falsche anhören und der Feind ist in dieser Musik und gibt uns etwas ein, und wisst ihr, so viele Leute sagen, na, ich höre doch nicht diese satanische Musik, ich höre einfach nur Popmusik, nicht Death Metal und sowas. Das ist ja vom Teufel. Aber glaubt ihr, dass der Teufel nur diese Art von Musik benutzt? Nein, und das macht das Ganze so heimtückisch. Der Teufel benutzt viele Musikstile, also verschiedene Musikrichtungen und Arten. Und wenn wir uns dann bestimmte Musik anhören und der Text geht in unseren Kopf hinein, dann beeinflusst uns das und wir fragen uns irgendwann, warum sind wir nicht mehr zufrieden in der Ehe oder mit unserem Leben, mit der Arbeit? Weil wir Dinge gehört haben, wo Sinnlichkeit gefördert wird oder Habgier. Der Seelenfeind gibt uns diese Dinge ein. Ist das nachvollziehbar? Wir werden das offen betrachten an diesem Wochenende und es wird noch ganz deutlich werden. Ich lese weiter. Das Herz muss ab und zu bewacht werden. Steht das da? Nein, es heißt, das Herz muss treue bewacht werden. Wir wissen doch, was ein Wächter ist, nicht wahr? Das ist ein Wachtposten, der steht vielleicht an einem Tor. An welchem Tor als Christen? Unseres Verstandes. Darum brauchen wir einen Wächter an jedem Seelentor, den fünf Sinnen. Stell einen Wächter auf, der es treu bewacht. Das Herz muss treue bewacht werden, sonst wird Böses von außen Böses im Innern wecken. Der fleischliche Hund wird gereizt und die Seele in Dunkelheit wandern. Der Kampf tobt im Kopf. Warum im Kopf? Nun, weil das der Kern unserer Person ist. Und wenn das wirklich unser Kern ist, glaubt ihr nicht, dass Gott das beeinflussen möchte? Natürlich. Glaubt ihr, der Teufel will es beeinflussen? Natürlich. Kennt jemand die Geschichte? Also das ist wirklich eine fantastische Geschichte. Die Geschichte von Phineas Gage. Kennt jemand diese Story? Ein paar. Ihr werdet staunen. Es geht hier um unser Gehirn und was passieren kann, wenn es Schaden nimmt. Der 25-jährige Phineas Gage war Eisenbahnarbeiter in Vermont. Hier seht ihr ein Bild von ihm und er war ein Vorarbeiter und benutzte ein 1 Meter langes, 6 Kilogramm schweres Stopfeisen. Und seine Aufgabe war, dort Löcher in das Gestein hineinzubohren und Schießpulver aufzufüllen. Wenn man eine Eisenbahnlinie gebaut hat, dann hat man die ganzen Unebenheiten des Geländes beseitigen müssen, oft durch Sprengungen und da wurden Löcher in das Gestein gebohrt. Dann wurde das mit Schießpulver aufgefüllt und ein Zünder kam hinein. Dann wurde es mit Sand abgedichtet, alle sind in Entfernung gegangen und dann ging es in die Luft und so hat man das Gestein entfernt und Tag für Tag sich vorgearbeitet. Und eines Tages geschah es, dass Phineas Gage nicht bemerkte, dass der Arbeitsablauf sich verändert hatte. Denn seine Aufgabe war, die letzte Dichtung durchzuführen. Aber leider war der Dichtungssand noch gar nicht aufgefüllt. Und als er hinunterstieß in das Gestein, entstand ein Funken und eine Explosion. Und das Eisen wurde ihm durch den Schädel getrieben. Und zwar von unten durch die Wange und trat im Schädel oben wieder aus. Dann blieb es weit hinter ihm liegen, manche sagen 30 Meter entfernt. Und er sackte einfach zusammen. Und wisst ihr, was so erstaunlich ist? Er hat es überlebt. Unglaublich. Es hatte den vorderen Teil seines Gehirns beschädigt, den Frontallappen. Und an diesem Wochenende werden wir eine Menge über den Frontlappen sprechen. Dr. Harlow, sein Arzt, schrieb über ihn, und hier seht ihr übrigens den Schädel, den kann man im Museum bewundern. Und ihr seht, dass da etwas von der Schädelplatte fehlt, das wurde weggeblasen. Der Boden der Augenhöhle wurde verletzt, die Stirn, und er hat es trotzdem überlebt. Dr. Harlow, sein Arzt, schrieb über ihn Folgendes. Gage war launisch, respektlos, manchmal auf schlimmste Weise profan, was er vorher nicht war, und das beachte man. Er war eigentlich bekannt als ein christlicher Mann, respektvoll, rücksichtsvoll. Er war ein toller, ehrlicher Kerl. Unwillig gegen Grenzen oder Ratschläge, die nicht seinen Wünschen entsprachen. Intellektuell war er wie ein Kind, hatte aber die tierischen Triebe eines starken Mannes. Obwohl ohne Schulbildung, war er vor seiner Verletzung innerlich ausgeglichen. Also was war passiert? Er hat sich radikal verändert, sein Wesen hatte sich verändert und aus einem normalen, ausgeglichenen Menschen wurde einer, der Wutanfälle hatte. Und er wollte nicht mal mehr etwas mit seinen Freunden zu tun haben. Er hatte total schlimme Manieren und schließlich verließ er die Kirche, er verließ seine Frau und schloss sich einem Zirkus als Sensation an. Der Neurologe Dr. Paul McLean schrieb über die limbischen Lappen. Wir haben jetzt gerade über den Frontlappen gesprochen und ich werde darauf zurückkommen, aber es gibt noch einen anderen Teil des Gehirns, das ist das limbische System. Die limbischen Lappen regulieren die Emotionen bezüglich der vier Grundinstinkte. Zum Beispiel Phineas Gage vor dem Unfall, wenn ihn jemand provoziert hat, kein Problem. Die limbischen Lappen haben sich nicht durchgesetzt, weil sie gesteuert worden sind von einem normal funktionierenden Frontlappen. Denn das ist das Kontrollzentrum. Ist das verständlich? Der Frontlappen ist der Schlüssel, das Kontrollzentrum. Und wenn dich jemand reizt, dann sagt der Frontlappen, nein, ich muss hier zurücktreten und christlich handeln. Aber wenn unser Frontlappen nicht richtig funktioniert oder gehemmt ist und jemand provoziert uns, dann wollen wir direkt zurückschlagen und wir wollen kämpfen. Oder wir entscheiden uns lieber zu fliehen. Oder wir können nicht mehr aufhören zu essen. Also Christian, du hast jetzt ziemlich hier zugeschlagen. Nein, 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 ich will immer noch essen, ich will weitermachen. Und man stopft sich voll, weil man nur noch vom limbischen System gesteuert wird. Und bitte, diese Darstellung ist jetzt natürlich sehr vereinfacht, aber für unsere Zwecke hier ist das ausreichend. Oder Unzucht, auch ein Grundinstinkt, wie der Doktor hier sagt. Also wenn der Frontlappen nicht mehr richtig funktioniert und du möchtest gerne Sex haben, dann wirst du das auch tun, weil niemand da ist, der sagt, Augenblick mal, du bist verheiratet. In dieser Hinsicht hatte er sich so radikal verändert, Phineas Gage, dass seine Freunde und Bekannten sagten, er sei nicht mehr Gage. Wir kennen diesen Jungen nicht mehr. Habt ihr schon mal über einen jungen Menschen gesagt? Vielleicht aus eurer Familie oder ein Partner? Ich kenne den gar nicht mehr. Manchmal kommen Eltern auf mich zu und fragen, warum sind meine Kinder nur so unmöglich? Oh, ich habe keine Ahnung, das ist eine schwierige Frage. Meine Kinder sind so rebellisch, so verrückt, und dann kommt die ganze Liste. Und wenn wir uns dann hinsetzen und ich stelle ein paar Fragen, dann ist es gar nicht so schwer, von Ursache auf Wirkung zu schließen. Denn die Kinder sitzen ständig da und hören sich dieses ganze rebellische Zeug an. Und durch das Anschauen und Anhören werden sie verwandelt. Das ist eigentlich ganz simpel. So funktioniert unser Verstand. Der Kampf geht um unseren Geist. Und weil der Teufel nicht einfach eine Lobotomie bei uns durchführen kann, also einen bestimmten Teil des Gehirns entfernen, weil er nicht einfach ein Stück entfernen kann, so wie bei Gage sozusagen, hat er eine Menge anderer Dinge erfunden, die im Grunde das Gleiche tun. Und wisst ihr was? Bestimmte Musikarten tun im Grunde genau das, eine frontale Lobotomie durchführen. Der Teufel weiß, wie er unsere Aufmerksamkeit fesseln kann und wie er mit Musik unseren Frontlappen kurzschließen kann. Jetzt kommt ein ganz wichtiges Zitat aus den Zeugnissen, Band 1, Seite 496. Satan weiß, welche Organe angeregt werden müssen, um die Aufmerksamkeit zu erregen, zu fesseln und zu bezaubern, sodass Christus nicht mehr erwünscht ist. Man sehnt sich nicht länger nach göttlichem Wissen, nach Wachstum in der Gnade. Das heißt, Satan weiß, wie er unsere Aufmerksamkeit so fesseln kann, dass wir nicht einmal die Gegenwart Christi mehr wünschen. Erinnern wir uns, es geht um den Krieg im Kopf. Das ist unser Thema heute Vormittag. Und vor allem geht es um den Frontallappen. Ihr könnt das hier sehen. Das ist der Frontallappen. Und dieser Frontallappen, der moralische Lappen, ist bei uns Menschen am größten von allen Geschöpfen auf der Welt. Der Frontallappen, das moralische Zentrum, macht ungefähr ein Drittel des Gehirns aus. Um euch einen Vergleich zu geben, Hunde haben, glaube ich, 7-11%. Und Katzen haben etwa 2-4%. Deswegen sind sie manchmal so unnahbar. Manchmal findet man auch eine Katze, die hat etwas einen größeren Frontallappen, und die sind wirklich die netten Tiere. Ansonsten sagen sie eher, was willst du denn? Ich mag Katzen, und die Katzen mögen mich, aber ich bin allergisch, und ich bin so eine Art Katzenmagnet. Egal, wo ich bin, auf Reisen, weltweit, ich sitze bei den Leuten, und die Katze kommt hervor, und sie fragen mich, bist du allergisch gegen Katzen? Und ich sage, ja. Und normalerweise zeigt sich die Katze nie, wenn Gäste da sind. Die sind einfach verschwunden, und dann kommt sie trotzdem hervor, und dann kommt sie zu mir und schmiegt sich an mich, und hallo, wer bist du denn? Und sie sagen, das hat unsere Katze ja noch nie gemacht. Und ich sage ihnen, ich bin ein Katzenmagnet. Diese Katzen haben offenbar einen großen Frontallappen. Also der Krieg findet im Kopf statt. Warum? Weil hier das Kontrollzentrum ist. Nicht nur der Kopf im Allgemeinen, der Geist, sondern der Frontallappen. Es geht um den Frontallappen. Da ist das Kontrollzentrum. Hier werden Probleme gelöst. Hier findet das logische Denken statt und hier wird gefiltert. Und das werde ich gleich noch näher erläutern. Normalerweise arbeitet der Frontallappen in Beta-Wellen und das ist ein Zeichen für aktives, gesundes Denken. Wenn irgendwelche Informationen auf uns einströmen, dann brauchen wir diesen Beta-Wellenzustand. Und das sind Wellen, die sehen ungefähr so aus. Die sind sehr schnell. Das hier sind die Beta-Wellen. Und die sorgen dafür, dass Informationen aktiv und kritisch analysiert werden. Also wenn du irgendwo teilnimmst, wenn du in der Gemeinde dich befindest oder die Musik anhörst, dann ist es wichtig, dass der Frontallappen aktiv ist und in einem Zustand der Beta-Wellen. Mehr müssen wir im Moment gar nicht wissen, auch wenn der Geist noch in vielen anderen Zuständen sich befinden kann. Aber dann sind da auch die Alpha-Wellen. Und die Alpha-Wellen sind diese langsamen Wellen. Und vielleicht gehen einige von euch gerade in den Alpha-Zustand, weil ihr nicht genug geschlafen habt und müde werdet. Alpha ist etwas Gutes. Sagen wir mal, du gehst hinaus in die Natur und du sitzt draußen. Und du sitzt vielleicht neben einem plätschernden Bach. Und was tust du? Du machst... Und du gehst in einen Alpha-Zustand. Alpha ist etwas Wunderbares. Und während des Tages findet ganz normal ein Wechsel statt zwischen Alpha und Beta, hin und her. Warum ist das jetzt wichtig für ein Musikseminar? Weil, Freunde, wenn Informationen zu uns kommen, dann können wir sie kritisch analysieren und als Christen entweder annehmen oder auch zurückweisen. Amen. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, der Teufel liebt dich und ich bin in einem Beta-Wellenzustand, dann ist mein christlicher Filter hier oben aktiv und ich sage, nein, das lehne ich ab, das stimmt nicht. Der Teufel mit all diesen verschiedenen Unterhaltungsformen macht Folgendes. Er hat gelernt, uns in einen Alpha-Zustand zu versetzen, wenn die Informationen hereinkommen. Wir können also hier sitzen und unsere Musik hören. Und das ist doch nur Musik. Das ist harmlos, Christian. Ich glaube das ganze Zeug nicht. Ich genieße einfach nur die Musik. Er versetzt uns in einen Alpha-Zustand. Wir analysieren nicht mehr kritisch, was in uns hineinströmt. Und wir nehmen es auf und es verändert unseren Charakter. Habt ihr das gehört? Also worum geht's dabei eigentlich? Wenn eine Information hereinkommt, und das ist eben der Unterschied zu östlicher Meditation und Yoga, die Leute setzen sich hin und machen Om, Om, Om. Und was passiert da? Man lernt sich in einen Alpha-Zustand zu versetzen. Weg mit dem Verstand, weg mit der Logik. Das wird zur Seite gesetzt. Und dann machen wir, oh, wir sind im Alpha. Und dann kommt der Teufel und flüstert in unser Ohr. Der Unterschied zwischen solcher Meditation und Meditieren über dem Wort Gottes oder zu ihm zu beten, ist, dass man sich genauso entspannt, und da gibt es viele Studien drüber, aber das Gehirn bleibt intakt. Die Beta-Aktivität. Also der Punkt ist, wann immer wir Informationen verarbeiten müssen, die einen Einfluss auf unser Inneres haben können, brauchen wir Beta-Wellen. Und im Verlauf dieses Seminars wird das noch alles ganz deutlich werden. Denn es gibt bestimmte Elemente in der Musik, die uns in Alpha-Zustand bringen können, und das kann etwas sehr Gefährliches sein. Ist das soweit nachvollziehbar? Gut. Wenn wir im Alpha-Zustand sind und Informationen kommen herein, dann wird alles das ungefiltert aufgenommen. Denn wenn der Frontallappen umgangen wird, dann wird weitgehend unser Verstand umgangen. Moderne Forschung hat gezeigt, dass der Frontallappen geschädigt wird durch Drogen. Und deswegen erzählen die Leute dann hinterher, Mensch, ich habe doch nie so etwas getan. Ich bin nie da rausgegangen und habe mit x Leuten zu tun gehabt, in intimer Weise, mit denen ich nicht zu tun haben sollte. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Naja, sie haben eben Drogen genommen, die den Frontallappen gedämpft haben, und dann hat das limbische System sie gesteuert und sie haben gesagt, Mensch, ich möchte das wirklich tun, das wird eine tolle Sache. Und dann trifft man schlechte Entscheidungen. Also bei illegalen Drogen ist uns das eigentlich ganz klar. Aber auch manche Medikamente können den Frontallappen dämpfen. Vorsicht! Alkohol, Koffein, Nikotin. Deswegen mögen mich manche Leute nicht mehr. Alkohol, Koffein, Koffein. Habe ich gerade Koffein gesagt? Okay, Koffein. Ich war mir nicht sicher, ob ich schon gesagt hatte. Alkohol, Koffein, Nikotin. Als Christen werden wir nicht widersprechen bei Alkohol und Nikotin. Aber wir streiten uns ums Koffein. Nun, macht das mit eurem Herrn aus. Und wenn ihr meint, ihr seid stark genug, ohne einen Frontallappen herumzulaufen, nur zu. Ich empfehle das nicht. Denn der Teufel draußen, der sieht das und sagt, oh, tun wir doch etwas mehr Informationen in ihn hinein über mich. Und bestimmte Nahrungsmittel beschädigen den Frontallappen. Bestimmte moderne Filme, das ist auch ein Punkt, wo viele sagen, ich mag diesen Kerl nicht mehr. Bestimmte moderne Filme schaden dem Frontallappen. Das sind die schnellen Schnitte, wenn die Szenen so schnell wechseln, dass das Gehirn gar nicht mehr mitkommt. Denn diese Filme sind ein totaler Gegensatz zu dem, wie wir selbst unseren Alltag gestalten. Denn da sind wir selbst die Regisseure. Du schaust mich an, du schaust hier herüber, du kommst wieder hierher, du schaust durch einen Weitwinkel. Versteht ihr, was ich meine? Doch im Film bestimmt jemand anders für dich, was du siehst. Diese Szene, die nächste. Und diese Musikvideos werden deinen Frontallappen total grillen, sozusagen. Das war jetzt nicht sehr exakt ausgedrückt, aber ihr versteht. Wo das Gehirn irgendwann sagt, ich kann nicht. Und ihr geht in einen Alpha-Zustand und alles fließt nur noch herein. Und natürlich, viele moderne Fernsehsendungen schaden dem Frontallappen. Und natürlich auch bestimmte Musikstile, und deswegen sind wir ja hier. Now, the prefrontal cortex, and we'll get out of the technical stuff in just a moment. Den präfrontalen Kortex nennen die Wissenschaftler eigentlich die Krone. Und ich finde das einfach genial, denn ich denke an Jesus Christus und seine Gerechtigkeit und die Krone der Gerechtigkeit. Und sie nennen den präfrontalen Kortex, was heißt prä? Vor. Also das ist der vordere Bereich im Gehirn und Kortex heißt einfach Bereich. Das ist also vorne am vorderen Teil des Gehirns. Darum geht es im Grunde. Also es geht um den vorderen Teil des vorderen Gehirns. Und hier befindet sich unser Charakter. Meint ihr, der Teufel möchte gerne unseren Charakter in die Finger kriegen? Absolut. Hier befindet sich unsere Geistlichkeit. Unser Urteilsvermögen sitzt hier. Die Moral ist hier. Hier befinden sich unsere Hemmschwellen. Unser Wille sitzt hier. Hier entscheiden wir, hier gehorchen wir und hier beten wir auch an. Und hierauf ist der Teufel ganz besonders scharf. Und hier möchte auch Gott ganz besonders Einfluss nehmen. Warum? Weil er unseren Charakter verwandeln möchte in etwas Wunderbares. Er möchte uns füllen mit Geistlichkeit, dass wir gut urteilen können, dass wir aufrechte, moralische Menschen sind. Er möchte, dass unser Wille richtig funktioniert, dass wir sagen können, ja, ich will dich, ich entscheide mich für dich. Denn hier sitzt unser Wille und ich möchte gehorchen und ich möchte dich anbeten. Es ist also ganz besonders der präfrontale Kortex, wo beide gerne Einfluss nehmen würden. Nun, fassen wir das Ganze mal zusammen. Also was geschieht hier? Wir haben sozusagen hier fünf Ströme, das sind unsere fünf Sinne, wo Informationen hereinkommen, wo Informationen hereinströmen und all das wird perfekt aufgezeichnet. Ich weiß nicht, ob euch das schon bekannt war. Alles, was wir jemals getan haben. Alles, was wir je gerochen haben. Alles, was wir je geschmeckt haben. Alles, was wir je gesehen haben. Was immer wir irgendwann gehört haben. Alles ist absolut exakt abgespeichert, was wir angefasst haben, jeder einzelne Sinn. Ja, tatsächlich, und ich kann es euch beweisen. Habt ihr schon mal so eine Situation erlebt, wo ihr schlagartig auf einmal euch erinnert an irgendetwas aus eurer Kindheit? Ihr könnt es riechen, ihr könnt es schmecken, alles. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Nur vier? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Okay, gut. Fakt ist, dass das alles aufgezeichnet worden ist. Wir haben zum Beispiel hier im Kontrollraum eine Maschine, wo die ganzen Videoaufnahmen laufen. Und die hat so eine Art Mehrspurtechnologie. Und alle Aufnahmen, die von unseren sechs Kameras hier geliefert werden, alle Bilder, werden einzeln aufgenommen. Jeder Kanal wird einzeln gespeichert. Also wir können dann später genau feststellen, bei jeder einzelnen Kamera, was hat sie zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt innerhalb des Seminars aufgenommen. Und dann sieht man, oh, es ist alles perfekt festgehalten. Also jeder einzelne Kanal wird aufgenommen. Und Gott hat das alles in einen Kopf gepackt. Und wir brauchen alle diese vielen Geräte und die dicken Boxen. Gott hat es alles in das Gehirn gesteckt. Ein Opus. Wenn das kein Meisterwerk ist. Amen? Und wir vergreifen uns so oft an diesem Meisterwerk.
Also stellen wir uns das so vor. Alles, was wir je gesagt haben, was wir je berührt haben, was wir je getan haben, ist aufgespeichert. Und die Frage ist jetzt, wie viel Müll haben wir da abgespeichert, der unseren Charakter beeinflusst? Oder wie viel Gutes haben wir aufgenommen, das unseren Charakter prägt? Richtig? Richtig. Es ist alles gespeichert. Aus diesem Grund sagt Salomo, wie jemand in seinem Herzen denkt, so ist er. Seht ihr, was wir in uns aufnehmen, das verändert unser Denken. Und so sind wir dann.
Newsweek hatte im Jahr 2000 einen interessanten Artikel. Musik und das Gehirn. Wissenschaftler haben entdeckt, dass das menschliche Gehirn für Musik ausgelegt ist. Die Temporallappen des Gehirns gleich hinter den Ohren fungieren als Musikzentrum. Das Gehirn scheint ein Schwamm für Musik zu sein und verändert sich durch sie wie ein Schwamm im Wasser. Das ist interessant. David Merrills Schulprojekt Jugend forscht. Der 16 Jahre alte David Merrill meinte, laute Hardrock-Musik müsse sich schädlich auf Zuhörer auswirken und er fand eine Methode, den Schaden zu testen. Merrill nahm 72 Mäuse und teilte sie in drei Gruppen auf, um ihre Reaktion auf Musik zu testen. Eine für Hardrock, eine andere für Mozart und eine Kontrollgruppe ohne Musik. Also drei Gruppen von Mäusen, ja? Zwei hörten bestimmte Musik, eine keine. Der junge Visionär gewöhnte alle Mäuse daran, in Aquarien in seinem Keller zu leben und beschallte sie dann 10 Stunden täglich mit Musik. Merrill schickte jede Maus 3-mal wöchentlich durch ein Labyrinth, für das die Mäuse anfangs im Durchschnitt 10 Minuten brauchten. Also am Anfang brauchten sie alle etwa ungefähr die gleiche Zeit, um durch das Labyrinth zu finden. Ein bisschen Käse ans Ende legen, die Mäuse durch das Labyrinth schicken und irgendwann haben sie es dann gefunden, sie haben es gerochen und yeah, jetzt habe ich meine Belohnung. Dauerte etwa 10 Minuten. Nun, mit der Zeit schafften es die Mäuse aus der Kontrollgruppe, die Suchzeit durch das Labyrinth um etwa 5 Minuten zu verkürzen. Das heißt, diese Mäuse, die keine Musik hörten, waren irgendwann doppelt so schnell, den Käse zu finden, weil sie die Route gelernt hatten. Und sie konnten sich die Strecke eben merken. Und jetzt wird's unheimlich interessant. Die Mozart-hörenden Mäuse konnten ihre Zeit um 8,5 Minuten verkürzen. Von 10 Minuten auf 1,5. Sie wurden schlauer, weil sie die richtige Musik gehört hatten. Und das werden wir auch noch betrachten.
However,
die Hardrock-Mäuse dagegen brauchten 20 Minuten länger. Ja, da sollte euch der Mund offen bleiben. Kleine Mäuse mit kleinen Erbsengehirnen wurden schlauer oder zurückgebliebener. Sie fanden sich nicht mehr zurecht.
Hey Mann, wie kommen wir zu dem Käse? Ich kann ihn riechen. Aber Mann, die Musik ist cool. Yeah.
Und Freunde, es wirkt genauso und noch stärker auf das menschliche Gehirn. Und die Leute sagen, och, die Musik beeinflusst mich nicht.
Ja, natürlich beeinflusst sie dich.
Und ob du das merkst oder nicht, Musik verändert uns. Man hat sogar später noch andere Untersuchungen gemacht, also jetzt nicht dieses Experiment speziell. Und dann im ganzen Land die Wissenschaftler, nachdem das hier veröffentlicht worden war bei Associated Press, die Wissenschaftler sagten, ach, das ist doch totaler Quatsch, das werden wir widerlegen. Und sie haben es wiederholt und es waren exakt dieselben Ergebnisse. Und dann, weil sie eben die Labors hatten, haben sie die Mäuse seziert und gefunden, dass im Gehirn ganz unnatürliche, eigenartige Verbindungen waren. Und das Gehirn war sogar geschrumpft und atrophiert. Also, die Hardrock-Mäuse brauchten 20 Minuten länger und das heißt 3-mal so lang wie zu Beginn. Muss man noch mehr sagen? Nun, vielleicht schon. Merrill berichtete der Presse, er habe das Experiment im Vorjahr schon einmal durchgeführt und dabei die Mäuse in den einzelnen Gruppen zusammenleben lassen. Zitat, ich musste den Versuch abbrechen, weil die Hardrock-Mäuse sich gegenseitig töteten. Bei den Klassikmäusen kam das nicht vor. Wenn also kleine, süße Mäuse mit winzig kleinen Erbsengehirnen, wenn ihr Hirn verändert werden kann von hey, wo ist der Käse zu, ich werde dich töten. Was meint ihr, passiert dann mit uns Menschen? Ach, das sind doch nur Mäuse, Christian. Okay, reden wir über Menschen. Kennt jemand vielleicht den Namen Patty Hearst? Sie kam aus einer reichen Familie, eine Verlegerfamilie. Damals im Februar 1974 war sie eine glückliche, fröhliche junge Frau. Dann wurde sie von der symbionesischen Befreiungsarmee entführt. Kurz danach beteiligte sie sich an Banküberfällen. Wie wurde sie bekehrt? Englands führender Experte für Gehirnwäsche untersuchte Patty Hearst. Sie war das unfreiwillige Opfer einer Zwangsbekehrung bzw. Gehirnwäsche. Laut Sargent kann ein Nervensystem unter ständiger Anspannung aussetzen und paradoxe Hirnaktivität zeigen, böse wird gut und umgekehrt. Wie ist das passiert? Genau das ist mit Patty Hearst geschehen. Er sagt Folgendes. Ihr Nervensystem wurde durch Dauerbeschallung mit lauter Rockmusik unter maximalem Stress gehalten. Sie haben sie in einen Raum gesteckt, mit dieser Musik beschallt, sie total auf den Kopf gestellt und es dauert nicht lange, da denkt sie, ein Bankraub wäre doch eine gute Sache. Also sage mir keiner, das war nur ein Mäuseexperiment. Freunde, der Teufel führt eine Gehirnwäsche durch, selbst bei vielen von uns in der Gemeinde. Jimi Hendrix, Leiter einer sehr berühmten psychedelischen Rockband in den 60er, 70er Jahren, wurde zum größten Gitarristen aller Zeiten gekürt. Er sagte Folgendes: Du kannst die Leute mit Musik hypnotisieren und wenn du sie an ihrem schwächsten Punkt hast, vielleicht den Alpha-Zustand, kannst du uns Unterbewusstsein predigen, was du willst. Seht ihr, die Musikbranche versteht das, die Wissenschaft versteht es, aber die Christen wollen es manchmal nicht begreifen, denn wir wollen gerne das tun, was wir wollen, ob es Gott gefällt oder nicht. Das hier ist interessant. Die Eier sind fertig. Bing! Teenager haben sich manchmal einen Spaß daraus gemacht, rohe Eier zu einem Rockkonzert mitzunehmen und an den Fuß der Bühne zu legen. War das Konzert halb durch, konnte man die Eier aufgrund der Musikbeschallung hart gekocht essen. Komischerweise fragten sich die wenigsten Rockfans, was dieselbe Musik wohl mit ihrem Körper anstellte. Dr. Daniel und Bernadette Skubik, ihre Studien haben gezeigt, dass jede Musik, die auf niedrigen Frequenzen hämmert, etwa wie am Flughafen oder an einer Baustelle, als Hirnsauger anzusehen ist. In diese Kategorie fallen Rock, Hip-Hop und Popmusik wegen dem treibenden Bass und anderen tief pochenden Klängen. Das sind Neurowissenschaftler und sie sagen, interessant, diese tief pochenden Klänge erschöpfen das Gehirn. Dr. Alfred Tomatis hat herausgefunden, dass Musik mit hohen Tönen dem Gehirn hilft, sich wieder aufzuladen. Heute Morgen zum Beispiel haben wir diese Streichermusik gehört und die Geige ist ein sehr hohes Streichinstrument, ich glaube sogar das höchste. Und die Saiten einer Violine schwingen etwa auf der Frequenz von 5 bis 8 Kilohertz. Und das sind die Vibrationen, die unser Gehirn wieder aufladen. Also der Mann oder die Frau, die die Violine spielt, lädt vielleicht ihr Gehirn wieder auf, während der Autofahrer, der dabei diese Musik hört, sein Gehirn leer saugt. Kein Wunder, dass diese Musiker immer so viel Energie haben. Je höher die Frequenz, desto stärker die Aufladung, 5.000 bis 8.000 Hertz. Mozarts Musik zum Beispiel enthält besonders viel von solchen Frequenzen, mehr als irgendein anderer Komponist. Man kann also wissenschaftlich zeigen, dass schon allein bestimmte Frequenzen eine Auswirkung auf unseren Körper haben. Wir haben jetzt kürzlich in unserer Gemeinde in East Mountain ein Seminar gerade gehalten, wie man Depressionen überwinden kann. Und eine Sache, die Dr. Ned Lee verschreibt, ist klassische Musik zu hören, weil er diese Zusammenhänge versteht. Und ich habe erst jetzt ein Zeugnis gehört von der Frau meines Predigers. Und sie hat erzählt, seitdem wir bei uns zu Hause klassische Musik spielen, sind alle viel glücklicher. Selbst meine Kinder streiten weniger. Hast du ein Problem mit ständig zankenden Kindern? Schmeiß den Schrott raus und gib ihnen etwas, was ihnen hilft, einen glücklichen Charakter zu entwickeln. Amen! Beeinflusst Musik also den Menschen körperlich? David Tame schreibt in seinem Buch The Secret Power of Music, und dieser Mann ist Musikwissenschaftler, Musik kann praktisch jede einzelne Körperfunktion beeinflussen. Die Wurzeln der Hörnerven sind weiter verbreitet und besitzen weitläufigere Verbindungen als alle anderen Nerven im Körper. Gott hat uns als musikalische Wesen geschaffen, meine Freunde. Und die Hörnerven sind weiter verbreitet in unserem Körper als irgendein anderes Nervensystem. Warum? weil Gott weiß, dass die Kraft und die Schönheit der Musik sogar unsere Seele prägen kann. Ich habe hier ein Zitat, wo beschrieben wird, dass Luzifer bei den Engeln im Himmel war und himmlische Musik stieg auf zu Gott in Anbetung. Und so gewaltig, dass Luzifer für diesen Moment bekehrt wurde und sein Herz wurde erfüllt, mit den anderen Gott anzubeten, bis er irgendwann aufwachte und sagte, hey, Moment mal, was mache ich hier eigentlich? Und er entschloss sich, den großen Kampf auszufechten. Die Musik des Himmels hat eine unglaubliche Kraft. Doch, die Musik des Himmels wird uns niemals einer Gehirnwäsche unterziehen. Aber die Musik des Teufels schon. Ist das logisch? Ist das faszinierend in euren Ohren? Amen. Gott sei gelobt. Untersuchungen haben gezeigt, dass Musik sich auf die Verdauung auswirkt. Man kann also wirklich mit Musik seine Verdauung unterstützen oder behindern. Innere Sekretion, Zirkulation, Ernährung und Atmung, sogar neuronale Netze im Gehirn sind empfänglich für harmonische Prinzipien, wie festgestellt wurde. Musik kann unseren Blutdruck senken oder heben. Das ist ein erstaunliches Blutdruckmedikament. Ihr braucht die richtige Musik. Sie kann helfen bei Geisteskrankheiten oder solche Krankheiten verursachen. Sie kann Depressionen lindern oder auslösen. Sie hilft bei geistiger Zurückgebliebenheit. Es gibt mittlerweile so viele wissenschaftliche Studien dazu, und das ist die neueste Methode, in der geistigen Gesundheit mit Musik zu arbeiten. Und sie arbeiten mit diesen Kindern, die schwer geistig behindert sind und ernste Verständnisprobleme haben. Und man spielt ihnen bestimmte klassische, schöne Musik vor und sie funktionieren auf einmal viel besser. Unglaublich. Musik kann zu Schlafstörungen führen oder sie beheben. Sie beschleunigt oder verlangsamt unseren Stoffwechsel. Sie beeinflusst unsere Muskelkraft. Man hat da Untersuchungen gemacht. Da waren einige Leute, die Gewichte halten mussten. Ich glaube so, oder es waren etwa 20 Kilogramm. Und sie haben diese Gewichte so gehalten und dabei klassische Musik gehört und konnten sie ziemlich lange so halten. Ich weiß nicht mehr, wie lang. Und dann hat man ihnen dieselben 20 Kilogramm in die Hand gegeben und dazu Hardrock-Musik gespielt. Und sie haben sie kaum noch hochgekriegt überhaupt. Sie wirkt sich tatsächlich aus auf unsere Muskelkraft. Also wenn du zu den Leuten gehörst, die gerne was für ihren Muskelaufbau tun wollen, dann ist das Schlimmste, was du machen kannst, die typische Müllmusik zu hören, die man in den Fitnesszentren hört. Nimm dir einen MP3-Spieler mit und höre etwas, was deinen Körper wieder auflädt und ruckzuck wirst du dann aussehen wie BOOM, richtig? Aber wir wissen das nicht und oft machen wir genau das Gegenteil. Oh, die Musik, die treibt mich echt an. Sie gibt dir vielleicht einen Adrenalinstoß, aber sie schwächt deine Muskeln. Sehr interessant. Das ist so mächtig. Musik beeinflusst unsere Verdauung und noch viele, viele andere Dinge. Und der Musikwissenschaftler Julius Portnoy schreibt sogar, es gibt andere Stimulantien für solche körperlichen Reaktionen, aber Musik ist vielleicht am wirkungsvollsten. Oder anders gesagt, du kannst mit Musik mehr erreichen. Musik kann eine mächtigere Wirkung auf dich haben, selbst als irgendwelche Drogen. Gewaltig. Es ist eine gut belegte Tatsache, dass der Körper und Geist des Menschen durch Musik manipuliert werden kann. Das zeigen viele wissenschaftliche und medizinische Untersuchungen. Der Einfluss von Musik auf die Physiologie und Anatomie des Menschen ist tiefreichend. Kennt ihr den Komponisten Frédéric Chopin? Er war mit 10 Jahren schon Pianist und Komponist. Er wurde vor den polnischen Präsidenten Großherzog Konstantin bestellt. Chopins Musik linderte seine Krampfanfälle. Die Wirkung der Musikmedizin dauerte eine Zeit lang an. Dann ließ er den jungen Chopin widerrufen. Dieses Stück wurde für den polnischen Präsidenten geschrieben, weil er Probleme mit Krampfanfällen hatte. Und wenn Chopin eingeladen wurde und spielte, hörten die Anfälle auf, sogar noch für eine Zeit lang anschließend. Das ist gewaltig. Dazu fällt mir eine Geschichte ein in der Bibel. Später mehr dazu. Offenbarung 14, Vers 9. Also, nun schließen wir mal den Sack hier zu. Denken wir nochmal drüber nach. Wenn der Kampf im Kopf tobt, Und so ist es wirklich. Der Teufel will unseren Verstand und Gott will ihn auch. Denn hier befindet sich unsere Persönlichkeit, nicht wahr? Das ist unser Charakter. Lesen wir mal einen Bibeltext über den präfrontalen Kortex. Habt ihr gewusst, dass die Bibel über den präfrontalen Kortex was schreibt? Ja, so ist es. Lesen wir es mal. In Offenbarung 14, Vers 9. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen auf seine Stirn annimmt. Nun, welcher Teil des Gehirns befindet sich hinter der Stirn? Der präfrontale Kortex. Also, wer das Malzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, der wird, das wissen wir, den Zorn Gottes erleiden. Anders gesagt, wir können in unserem präfrontalen Kortex den Charakter des Teufels haben. Macht das Sinn? Okay, gehen wir weiter. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters, wo geschrieben? Auf ihren Stirnen. Interessant. Die einen haben sozusagen den präfrontalen Kortex des Teufels. Und in diesem Text ist eine andere Gruppe, die haben den präfrontalen Kortex Gottes gewissermaßen. Ist das verständlich? Ja. Reden wir kurz über die Stirn eines anderen. Lesen wir ein sehr vielsagendes Zitat über Satans Stirn. Satan war einst ein geehrter Engel im Himmel, im Rang nach Christus. Sein Gesichtsausdruck war wie bei allen Engeln sanft und glücklich. Seine Stirn war hoch und breit, ein Zeichen für große Intelligenz. Seine Gestalt war nobel und majestätisch. Mir wurde Satan gezeigt, wie er früher war, als glücklicher, erhabener Engel. Dann wurde er mir gezeigt, wie er heute ist. Er hat noch immer eine königliche Gestalt. Sein Äußeres ist noch immer nobel, denn er ist ein gefallener Engel. Aber seine Gesichtszüge sind voller Anspannung, Sorge, Unglück, Bosheit, Hass, Missgunst, Täuschung und jedem Bösen. Klingt nicht, als würde er viel Spaß haben. Die einst so edle Stirn fiel mir besonders auf. Sie war von seinen Augen an fliehend. Ich sah, dass er sich so lange auf Böses konzentriert hatte, dass jede gute Eigenschaft verkümmert und jeder böse Wesenszug entwickelt war. Ich glaube, dass der Teufel sich selbst einer Frontallobotomie unterzogen hat. Seine Stirn ist so verkümmert, dass sie nicht mehr dort ist, wo sie mal war. Also er denkt nicht mehr darüber nach, wenn er Frauen oder Männer oder Tiere vernichtet. Er hat keine moralische Orientierung mehr. Und genau dasselbe möchte er gerne mit uns tun. Unseren moralischen Kompass wegzunehmen, damit wir ein Tier werden wie er. Aber ich sage dazu nein. Ich und mein Haus bei Gottes Gnade werden dem Herrn dienen. Seine Augen waren listig, schlau und verrieten große Geistesschärfe. Ein Lächeln lag auf seinem Gesicht, das so voller Bosheit und satanischer Verschlagenheit war, dass ich erschauderte. Dieses Lächeln trägt er kurz, bevor er sein Opfer packt. Und wenn er die Schlinge und das Opfer festzieht, wird das Lächeln grauenhaft. Er sitzt buchstäblich da. Ich hab ihn! Und Freunde, die Wahrheit ist, der Teufel ist nicht nur manchmal in unseren Autos. Nicht nur manchmal an unserem Arbeitsplatz oder im Geschäft. Er ist nicht nur manchmal zu Hause oder auf unserem MP3-Spieler. Manchmal ist der Teufel mit seiner Musik sogar im Haus Gottes. Wie fühlt sich Gott dabei? Wir bringen hier die babylonisch-heidnischen Feste hinein und die heidnischen Anbetungsformen in das Haus des allmächtigen Schöpfers? Nur weil es uns gefällt und wir uns so animiert fühlen, heißt das nicht, dass das in Ordnung ist. Versteht ihr mich? Amen. Warum ist Jesus noch nicht gekommen? Naja, das hat mit der Stirn zu tun. Ich sah einen anderen Engel von Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Offenbarung 7, 2 und 3. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen gegeben worden war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, und sagte: Schadet nicht der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren, wo, versiegelt haben? Der präfrontalen Kortex. Amen. an ihren Stirnen. Also Gott wartet auf ein Volk, das sagt, ich möchte sein wie Jesus. Ich möchte, dass der Herr mein Hirte ist. Ich möchte meinen Verstand, meinen Wille, mein Herz ihm öffnen, sodass er meinen Charakter verändern kann, damit eines Tages, wenn ich diesen Planeten verlasse, ich mehr sein werde wie er. Und solange ich hier bin, kann ich wachsen, Christus ähnlich zu werden und seinem Wesen. Ich werde nicht zu Gott, ich werde nicht zu Christus, ich werde ihnen ähnlich im Charakter. Und das, meine Freunde, ist das Evangelium Jesu Christi. Heute wird immer wieder gesagt, der Herr nimmt uns an, wie wir sind. Ja, natürlich tut er das. Er nimmt uns an, wie wir sind, aber er liebt uns so sehr, dass er uns nicht so lässt. Amen. Gott sei gelobt. In uns tobt also ein ganz realer Kampf, meine Freunde. Der fleischliche Hund gegen den geistlichen Hund. Und wer gefüttert wird, der wird gewinnen. Punkt. Also welches Futter gibst du deinem Kopf? Was konsumierst du jeden Tag? Was hörst du? Was schaust du an? Womit beschäftigst du dich? Stellt euch diese Frage. Herr, zeig mir, ob ich im Glauben bin. Zeig mir, Vater, ob der Teufel irgendwo einen Fuß in der Tür hat in meinem Leben, dass mein Charakter verändert wird, sodass ich dich hasse. Denn, Freunde, dem Teufel ist es sehr ernst. Habt ihr das auch schon gemerkt? Dem Teufel ist es todernst. Und das Letzte, was er sich wünscht, sind Menschen, die sagen, nicht mein Wille, sondern deiner geschehe. Denn wenn der Teufel mit Leuten zu tun hat, die sagen, ich bin jetzt auf einer anderen Seite, ich bin nicht mehr länger bei dir, Herr Teufel, ich gehe auf diese Seite, ich gehe darüber und ich werde bei Gott sein. Das gefällt ihm nicht, aber Gott gefällt es. Und er sagt über jeden reuigen Sünder, stimmt er einen Gesang an. Gott segne euch und ich hoffe, ihr habt das nachvollziehen können und mögen eure Namen im Lebensbuch bleiben.